Bevor es losgeht mit der aktuellen Podcast-Folge, möchte ich unbedingt den Stefan noch fragen, was er so toll findet an der Immocation Masterclass.
Erstmal, dass es unser Programm ist. Ja. Nein, Spaß beiseite. Also das ist das Herzstück von Immocation, unser Ausbildungsprogramm, in dem wir zusammen mit einem Team von 20 Coaches, Profi-Investoren, Anwalt, Steuerberater, Gutachter, Sachverständige, also alles, was es braucht, eben Teilnehmer über 6 Monate begleiten, nicht nur beim Erlernen von all dem, was es braucht, um erfolgreicher Immobilieninvestor oder Investorin zu sein, sondern mit denen dann wirklich gemeinsam in die Umsetzung gehen, gemeinsam Immobilien suchen, finden, entwickeln und all das tun, was es eben braucht, um richtig durchzustarten. Und genau dieser individuelle Weg, das ist eigentlich das, was uns immer im Kopf schwebte und was bis heute die Masterclass für mich so besonders macht.
Genau, wir haben 2016 angefangen, Menschen dabei zu helfen. 2018 ist dann die Masterclass entstanden. Seitdem haben wir sie konsequent weiterentwickelt. Sie ist mittlerweile staatlich anerkannte Bildungseinrichtung, auch schon seit einigen Jahren, wird auch regelmäßig überprüft, auch vom TÜV. Und wir haben alles reingehauen in dieses Programm, was wir haben. Wir haben vor allem festgestellt, dass es eben eine sehr individuelle, enge Betreuung braucht von den Leuten mit persönlicher Interaktion, mit Einzelcoachings, Workshops und so weiter. Weil eins ist klar, wir wollen wirklich jeden Teilnehmer aufs nächste Level bringen und mit ihm Immobilien gemeinsam kaufen. Im Laufe dieser 6 Monate und logischerweise auch darüber hinaus. Und wenn das interessant ist für dich, wo du jetzt zuhörst, dann würden wir uns sehr freuen, wenn du dir mal immocation.de/masterclass anschaust. Bald geht's nämlich schon los mit der Bewerbungsphase. Also du berichtest hier von Geschichten, wo man ja auch denken kann, ah ja, das ist natürlich in der täglichen Abwicklung sicherlich auch anstrengend und nervig, aber dir macht's Freude, so wirkt es.
Ja, ich muss aber sagen, das, was mir keinen Spaß macht, habe ich an meinem Mann abgegeben.
Ja, okay, sehr gut. Habt ihr eine gute Aufteilung gefunden, ja?
Ja, ich habe alles, was mir Spaß gemacht hat, also ich habe mich eigentlich um alles immer selber gekümmert, bis zur Geburt von unserem ersten Sohn und habe dann immer mehr an ihn abgegeben.
Der Immocation Podcast. Lerne Immobilien.
Nicole ist 38 Jahre alt, 2 Kinder, eins davon noch sehr klein, das andere 3 Jahre alt und 37 Einheiten schon gekauft in den letzten Jahren. Eine super spannende Geschichte. Wir fangen jetzt gleich an, die zu erzählen. Es ging los noch mit Altersvorsorge vor Corona, paar kleine Wohnungen und dann geht's in Sondervermietung. Und dann kommt das Zweckentfremdungsverbot, ein großer Rückschlag. Und dann kommen eben ja noch Kinder, die haben auch Zeit wegnehmen. Und dann hat Nicole einfach weitergemacht und immer mehr Immobilien gekauft und steht jetzt an einem Punkt. Wir haben es gerade kurz nachgeschaut, werden das gleich sauber herleiten, wo das herkommt. Ungefähr 16.000 Euro Bankrate, ungefähr 32.000 Euro Mieteinnahmen pro Monat. Ja, das ist nicht schlecht. Das ist eine Differenz von 16.000 im Monat, die da rauskommt. Davon würde ich sagen, kann man leben. Das ist ganz toll. Hallo Nicole, schön, dass du da bist.
Hallo Marco.
Nicole, wenn ich dich 2018 getroffen hätte, hättest du gedacht, dass du heute 37 Wohneinheiten besitzt?
Nein, aber ich bin 39 seit ein paar Tagen und 39 ja, Einheiten.
Ja.
Gottes Willen. Also 39 passt gerade richtig gut. Nein, hätte ich nicht. Also ich habe 2018 angefangen, mich intensiver mit Immobilien zu auseinanderzusetzen. Bin dann natürlich auf euch gekommen und über YouTube und dann dachte ich, okay, ich muss jetzt loslegen. 2018 war so der Wendepunkt meines Denkens. Nicole, du arbeitest jetzt noch so lange, voraussichtlich, wie ich danach von dem Geld noch leben muss. Und dachte mir so, okay, ich bin selbstständig. Wie soll das laufen? Was will ich denn jetzt monatlich beiseite legen, um davon später mal leben zu können? Ich kann ja nicht irgendwie von meinem Netto irgendwie sagen, 5.000 Euro lege ich jetzt mal jeden Monat beiseite, damit ich danach, nach Inflation und Co., ein bisschen was zur Verfügung habe. Deswegen dachte ich, okay, ich muss jetzt irgendwie was anderes machen. Und da bin ich halt auf Immobilien nochmal drauf gestoßen. Das ist eigentlich schon lange in meinem Kopf, aber da nochmal intensiv und ja.
Da warst du Anfang 30, irgendwie 32 oder so, ne? Wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt. Und du hast Kosmetikstudios selber gehabt. Du warst selbstständig.
Genau, ja. Genau, also ich habe in Hannover 3 Institute gehabt, war sehr erfolgreich. Bis Corona kam, war ich wirklich sehr erfolgreich. Habe aber mit der Schwangerschaft von meinem ersten Sohn beschlossen, ich möchte keine 3 Filialen mehr haben und möchte nur noch, habe auch gesagt, das zweite Kind nur, wenn ich nur noch 1 Filiale habe und darauf habe ich mich dann reduziert.
Okay, also da kommen wir gleich noch zu. wie das genau lief. Jetzt lass uns mal den Start in Immobilien. Da hast du so für dich gesagt im Vorgespräch, irgendwann war dir klar, ah ja, jetzt ist ja eigentlich meine Altersvorsorge in Sack und Tüten. Erklär mal, wie das funktioniert hat, sich da die Altersvorsorge aufzubauen. Nochmal kann man sich, glaube ich, vorstellen, Anfang 30, noch keine Kinder, selbstständig mit Kosmetikstudios und jetzt baust du eine Altersvorsorge. Wie lief das ab?
Mein Mann war überhaupt nicht so dafür, der hat das so nicht verstanden und ich hatte auch noch ein Denken, ich dachte mir so, naja gut, dann kaufst du 3 Einheiten und dann also so wie ihr dann damals auch geredet habt, so ach, ein paar Einheiten und dann hat man die Altersvorsorge und ich dachte mir so, ja, Alterslücke und dann dachte ich mir so, ich habe ja gar keine Alterslücke, ich habe ja noch gar nichts, weil ich halt schon mit 19 selbstständig war, also ich habe nie eingezahlen müssen, Gott sei Dank, und deswegen dachte ich, okay, jetzt musst du starten und habe dann mit der ersten Immobilie, ich glaube, jeder will sagen, Gott, Nicole, du hast alles falsch gemacht, was man nur falsch machen kann bei der ersten Immobilie, ich sage, nein, habe ich nicht, aber ich habe einen absolut Emotionskauf getätigt, ich habe halt mit den Videos angefangen, bin auf euch gestoßen, habe mir noch mehr Wissen angeeignet, bin dann auf die Suche gegangen und zufällig in dem Haus, wo ich selber groß geworden bin, genau in dem Haus sind 8 Parteien, ja, da ist eine Wohnung frei gewesen, schräg gegenüber unserer damaligen Wohnung, wo ich die ersten 12 Jahre verbracht habe meines Lebens und es war eigentlich schon vorher klar, ich muss diese kaufen und dann war ich da, habe natürlich so getan, als wäre ich nicht total verliebt von Anfang an, ich wusste, dass es eine super Bausubstanz ist, Mitte der 80er gebaut, wirklich. Also jetzt immer noch mega gut und würde alles immer noch aufkaufen, wenn es nicht so teuer geworden wäre.
Das war wo jetzt? Hannover oder Hildesheim?
Ja, Hannover.
Hannover, okay. Und ja. Hildesheim ist ja, kann man sagen, ein Satellit von Hannover?
Ja, ich würde sagen.
Okay, also Hannover logischerweise dann
sehr,
teurer. Und da hast du, das war quasi dein erster Deal und war 2018, okay, da hast du dann wahrscheinlich die Zinsen ganz normal festgeschrieben. War das mit der Finanzierung ein Problem als Selbstständige?
Ich dachte, das wäre ein Problem. Ich habe aber bis jetzt haben wir alles gemeinsam gekauft, mein Mann und ich. Also ich dachte wirklich, mal gucken, was sie so sagen. Und ich bin da rangegangen und beim Gespräch sage ich, naja, also ich bin bereit, bis 1.000 Euro im Monat für meine Altersvorsorge mit dazu zu packen. Und am Ende fing sie an mit einer Kreditrate von 1.000 Euro. Und ich sage, hä? Ja, aber sie haben doch gesagt, 1.000 Euro ist in Ordnung. Sage ich, ja, wenn wir jetzt irgendwie mehrere Einheiten haben und ich muss was dazu puttern. Also ich war noch, mein Wissen war scheinbar dann doch noch nicht so ausgereift, dass ich wirklich dachte, ich müsste noch Geld dazu packen. Und ja, die monatliche Rate ist jetzt gar nicht so gering, mit über 700 Euro für eine 50 Quadratmeter Wohnung, eineinhalb Zimmer. Und da dachte ich mir so, okay, also da bin ich halt schon drauf gekommen, okay, wie kann ich das machen? Habe sie einfach möbliert. Und sie war bis jetzt
700 Euro, also dein erster Kauf war 700 Euro Bankrate für eine 1,5 Zimmer Wohnung. Das ist eine sehr hohe Bankrate, das heißt, was war das? War der Kaufpreis so hoch oder hast du so viel getilgt oder?
Ich tilge 3,5%.
Okay. Ja gut, okay. Aber jetzt ist ja, also ist jetzt klar, wissen wir alle, dass man wahrscheinlich besser weniger tilgt und so, aber trotzdem ist ja jetzt nicht besser, wie wenn der Kaufpreis so hoch gewesen wäre. Weißt du nur, was du bezahlt hast?
125.000
für 1,5 Zimmer in Hannover. Okay. Mhm. Und was kriegst du Miete?
Wir haben pauschal 1.300 Euro.
Ah ja, okay. Ja. Also wenn ich das mal ganz kurz nebenbei ausrechne, 1.300
möbliert
mal 12 durch, ja, möbliert, da kommen wir gleich zu, ne? Das ist dein Case. 12% Mietrendite. Wahnsinn. Mhm. Wahnsinn.
Gut, es ist warm, ne? Es ist warm.
Also sagen wir mal, das ist irgendwie 9 oder 10% Mietrendite mit deiner
Hohen. Also es ist schon nicht wenig. Es ist schon nicht wenig. Ich glaube, es sind 900, Netto-Kaltmiete 950 Euro.
950, okay, rechne ich das mal. Dann ist das immer noch ein 9%er. Und du hast eben, genau, also eine Kaltmiete von 950, eine Bankrate von 700, in der aber eine fette Tilgung drin ist. Also gut, die Sondervermietung bedeutet, du hast möbliert.
Genau,
das war's. Hast du das beim Kauf direkt gemacht oder war das schon oder? Nee.
Da hat ein Professor drin gewohnt. Wir sind direkt sehr nah an der medizinischen Hochschule in Hannover. Ja. Und da war ein Professor drin, der hat aber gekündigt, also von daher super. Und habe dann gesagt, okay, möglichst günstig einrichten. Ich hatte halt wirklich, okay, eBay-Kleinanzeigen und Fundgrube von IKEA leergeräumt und habe die somit eingerichtet. Und ja, also es ist eine wunderschöne Wohnung mit Echtholzparkett, Badezimmer mit Fenster. Also es ist wirklich auch eine schöne, also eine unglaublich ruhige Lage. War nie leer, also die Mieter wohnen jetzt auch schon seit ein paar Jahren da drin. Haben auch gesagt, so schnell kriegen sie uns hier nicht mehr raus, Rotter Dakar. Und ich sage, das ist gar kein Problem.
Okay, wusstest, also es ist spannend, weil wir reden jetzt gleich über mehr Sondervermietung. Du skalierst das Modell ja gleich auf 65 Betten und dann musst du es leider wieder runterskalieren, weil ein Zweckentfremdungsverbot kommt. Kommen wir gleich dazu. Aber nochmal zum Start. Du, beim Kauf wusstest du nicht, dass der Professor auszieht.
Nein, tatsächlich
das nicht. Hast du gekauft und hast gesagt, boah, auch noch viel Tilgung, da muss ich wahrscheinlich noch was zuschießen irgendwie, aber das ist meine Altersvorsorge.
Ja, also es war im Gespräch, dass er kündigt.
Okay.
Das meinte der Makler, es kann sein, dass er jetzt, weil seine Stelle jetzt einfach abläuft, dass er in, das war seine Zweitwohnung, dass er die jetzt aufgibt. Und er war dann auch tatsächlich raus, als wir zum 1.3. damals übernommen haben.
Okay, und dann bist du gleich auf die Idee gekommen, ich möbliere das. Und vermietet aber jetzt nicht irgendwie Airbnb oder Booking tageweise, nein, sondern ich vermiete das Monat oder für ein paar Monate wahrscheinlich.
Also ich habe ja selber drin gewohnt. Ich weiß, was für ein Klientel da drin wohnt. Die hätten sich damit nicht wohlgefühlt. Die hätten das überhaupt nicht akzeptiert.
Ah ja.
Es hätte nicht gepasst. Das habe ich so gefühlt, dass das überhaupt nicht passt.
Okay, und du wusstest quasi, dass da möbliert, zeitlich befristet, Uninähe macht Sinn. So bist du...
Ja, genau.
Rangegangen wahrscheinlich.
Also ich bin da ganz entspannt rangegangen, weil ich wusste einfach, was ich für ein Objekt kaufe. Und ich wusste, dass, also für mein Empfinden war das günstig, der Kaufpreis, würde ich jetzt immer noch sagen. Mhm. Ich war auch ganz stolz, dass ich 10.000 runtergehandelt habe. Mhm. Aber ja.
Wie viel Quadratmeter?
50.
125.000 Euro geteilt durch 50, das 2,5 auf den Quadratmeter bezahlt. Hannover, ja. Uninähe. Was würdest du sagen, zahlt man heute Hannover Uninähe auf einen Quadratmeter, wenn man so eine Bestandswohnung kauft?
Es ist ja medizinische Hochschule, das heißt, da sind nur die Medizinstudenten. Ah ja, okay. Die Uni von Hannover, die ist nochmal in einem anderen Stadtteil. Okay, okay. Die ist weiter weg, aber da würde ich auch nicht so gerne wohnen wollen. 3 bis 3,8 würde ich jetzt sagen.
Okay, toll. Also hast du einen dicken Wertzuwachs drin und du hast ja viel getilgt, ja, auch noch. Also wahrscheinlich, was dürftest du jetzt an Restschuld haben? Kann ich jetzt nicht überschlagen, das wird schwer. Plus die Wertsteigerung. Ich vermute, du hast da 50 bis 100.000 Euro Vermögensreserve jetzt drin durch die Wertsteigerung. Ja,
94.000 sind wir jetzt.
Bei 94.000 bist du, also hast du 30.000 quasi runtergetilgt, ganz grob.
Also da hatte ich gar nicht drum gebeten, aber die haben mir automatisch 110% Finanzierung vorgeschlagen im Angebot. Da hatte ich gar nicht nachgefragt, aber habe ich auch nicht gemeckert.
Also du hast kein Eigenkapital gebraucht?
Nein, nur für die Möbel.
Okay, toll. Also fast eigenkapitalfrei. Jetzt hast du 30.000 Euro runtergetilgt plus die Kaution. Das heißt irgendwie, gut, aber das rechne ich jetzt nicht, weil das kein Vermögen. Du hast 30.000 Euro Vermögen, ist entstanden auf den bezogenen Kaufpreis von dir. Plus der Wertzuwachs, der passiert ist, wenn wir jetzt sagen 2,5, die ist vielleicht 3 oder so. Sagen wir 3 ist die Wert irgendwie, dann kommen nochmal, weiß ich nicht, 20% oder so irgendwie obendrauf. Dann sind wir bei, dann kommen nochmal 25, also 50.000, 60.000 Euro Vermögen steckt allein in dieser ersten Wohnung jetzt, wenn du die jetzt verkaufen würdest. Ne? Dann hättest du nachher 50.000 Euro mindestens mehr auf dem Konto.
Ja.
Das ist richtig cool.
Wirst du nach 10 Jahren verkaufen.
Wirst du nach 10 Jahren verkaufen wahrscheinlich, ne?
Nein.
Weil du an der Wohnung hängst?
Es ist wirklich ein Emotionskauf, es geht okay, nicht.
Ja. Du kannst sie ja vielleicht an dich selber verkaufen, da gibt es ja auch einige Spielchen, die man machen kann, aber...
Ja, ich denke mal beleihen.
Oder so.
Beleihen werden wir sie.
Ja. Ah, jetzt wurde mir fällt's auch, ich habe immer noch meine erste Wohnung, ich wollte da schon lange mit meiner Frau die Ehegattenschaukel machen, die ist nämlich 2025 aus der 10-Jahres-Frist gelaufen. Das könnten wir jetzt auch mal machen, aber okay. Ich glaube, den Case haben wir verstanden. Jetzt hast du bis 2020 6 Wohnungen gekauft. Fünf Wohnungen. Mit der Idee, Altersvorsorge zu betreiben. Ne? Und jetzt beschreib mal dieser Moment, wo du sagst, Altersvorsorge, check. Und man muss verstehen, wichtig, dass man nochmal den Punkt rausarbeitet. Du sagst, ich bin selbstständig, ich habe nichts einbezahlt. Ich brauche also irgendwann, weiß nicht, in 30 Jahren, muss mein vollständiges Geld zum Leben aus diesem Projekt kommen. Und das waren die 5 Wohnungen. Beschreib mal die 5 Wohnungen zusammenfassend quasi.
Also mein Ziel waren 3 Wohnungen. Und nach der zweiten dachte ich mir, das ging jetzt viel zu schnell. Und ich habe mir noch nicht das ganze Wissen aufgebaut für 3 Wohnungen und dachte mir so, okay, machst du 20. Dann hat jeder 10, das ist eine gute Summe. Als ich die 5 fertig hatte, das erste Jahr, dachte ich mir so, boah, krass. Also man hat es immer verglichen mit anderen Investoren, die bei euch dann im Video saßen. Und dachte ich mir so, okay, wir sind so klein, wir sind auch so klein. Aber trotzdem war es ein geiles Gefühl zu sagen, also nach 5 hatte ich jetzt noch nicht so das Gefühl, aber darauf das Jahr 2020, als es dann 11 Wohnungen waren. Die Wohnungen sind halt nicht nur Altersvorsorge gewesen, sondern auch eine unglaubliche Sicherheitsrückzugsort für mich, für mein Gefühl, als Corona dann kam, Anfang 2020. Weil alleine dafür war ich auf einmal kreditwürdig, trotzdem noch. Und das hat mir einfach gezeigt, wie wichtig da dieser Schritt war, 2019 mit Immobilien zu starten.
Okay.
Also
okay.
Aber das Gefühl ist natürlich mega, wenn man mit Anfang 30 sagen kann, okay, mit Thema Rente bist du schon mal safe. Jetzt heißt es nur noch zurück. Wann kannst du wirklich aufhören? Wann bist du durch? Und so konntest du halt wirklich pro Jahr irgendwie gefühlt 10 Jahre immer abziehen, die du früher quasi in Rente gehen kannst.
Das ist schon geil. Das ist stark. Das ist, glaube ich, auch zugegebenermaßen relativ, relativ zügig dann. Ich finde auch, also der Punkt ist, also ganz, ganz toll, fühlt sich extrem toll an, wenn man die Altersvorsorge gelöst hat, ging ja Stefan und mir auch so, dass wir mit 6 kleinen Wohnungen das Gefühl hatten, so, ah ja, gut, die zahlen sie jetzt von selbst ab, da bleibt jetzt schon ein bisschen was übrig, aber wir wissen, wenn wir in Rente, die Nummer ist erstmal safe. Und das hat so viel freigesetzt, dass wir dann ja Jobs gekündigt haben und Immocation gegründet haben und viel größeres Immobilienportfolio aufgebaut haben und so. Ja. Und der Weg dann in die Freiheit, das werden wir jetzt als nächstes beschreiben gleich, wie du jetzt dann wirklich sagst, okay, ich habe heute eine Bankrate von 16.000 und Mieteinnahmen von 32.000. Das ist schon auch super schnell, wie das bei dir ging. Ich mache so für Podcast-Interviews, 7, 8, 9 Jahre ist schon eher Standard, glaube ich, bis die Leute da sind. Also toll. Lass mich nochmal kurz nachfragen zum Projekt Altersvorsorge. Die sind alle 5 so vermietet, also Sondervermietung, oder sind die normal vermietet, die meisten?
Die erste ist möbliert vermietet, die zweite ist Kurzzeitvermietung, die haben wir umgenutzt. Das war irgendwann mal vor, weiß ich nicht, 100 Jahren mal ein Geschäft.
Umgenutzt für Airbnb-Booking?
Genau.
Okay.
Ja.
Wie rentabel ist das? Die
dritte, bei der geht so, das ist jetzt halt nicht Messelage leider.
Ja.
Aber die hat trotzdem eine gute Lage. Also wir haben ein riesen Conti-Gelände in Hannover gebaut bekommen die letzten Jahre. Und die ist wenige 100 Meter entfernt. Direkt am Weise, man guckt aus und guckt direkt in den Hannover Wald. Wir haben relativ hohe Nebenkosten leider. Erdgeschoss, ne, ist halt leider so mit Heizkosten und so. Rücklagenbildung wegen jetzt energetischer Sanierung. Aber trotzdem bleibt doch ein bisschen was über. Aber das ist jetzt nicht unser geistes Projekt.
Wie viel, ganz grob, habt ihr mehrere über Kurzzeitvermietung tageweise?
Ja.
Das ist ein Modell, was du schon gut findest?
Ja.
Obwohl es anstrengend ist wahrscheinlich, oder? Berichten ja viele, ist nicht anstrengend?
Nee. Schön. Also eigentlich nicht. Man kann sehr viel standardisieren, ne? Also es ist schon ein Case, wo ich sage, also für das, was man damit verdienen kann, ist das ein Witz, was man dafür arbeitet.
Okay, und das funktioniert bei dir, weil du sagst, da hast du Wohnungen, die nahe zur Messe sind.
Ja, und weil sie schön sind.
Und weil, okay. Und wenn ich den Case dann jetzt gehen wir kurz in das Thema rein, weil das, glaube ich, sehr viele interessiert, weil viele kommen auf die Idee Airbnb und Booking und ich kenne viele, die davon berichten. Ich kenne einige, die erfolgreich sind und ich kenne einige, die sagen, ja, ich habe es ausprobiert, ist auch nicht schlecht, aber irgendwie ist es sehr aufwendig und der Mehrertrag ist gar nicht so viel. Mach mal ein Beispiel von so einer Wohnung, die da gut funktioniert. Was wäre da eine Standardmiete und was kriegst du dann durch die tageweise Vermietung?
Ach ja, die Vermieterhaie, ne? Die an der Messe sind. Also man muss dazu sagen, dass wir jetzt an der Messe kaum noch was haben, weil alles Zweckentfremdungssatzung wurde platt gemacht.
Ja.
Wir hatten 20 Einheiten mit insgesamt 85 Betten.
Jetzt sind es noch
20
ja.
Betten.
Ja.
Wer also Kopfkissen und Bettdecken braucht, ne?
Naja.
Ich dämme damit jetzt quasi mein Dachgeschoss. Naja,
ja.
Der ganze Dachboden ist voll damit. Ich warte noch auf die nächsten Immobilien. Also vielleicht ein Hotel oder irgendwie eine Pension oder sowas, ich weiß noch nicht, ein Boardinghaus, mal gucken, was sich da ergeben wird. Mhm. Also Standard haben wir in einer Wohnung, da können bis zu 8 Leute schlafen. Die ist gar nicht mal so direkt an der Messe, aber ziemlich nah an der Messe. Da nehmen wir normal um die 200, kommt drauf an, ob in der Woche oder am Wochenende und zur Messe. Also es gibt 3 bis 4 große Messen in Hannover.
200 pro Nacht.
Ja, genau.
Für die ganze Wohnung.
Ja. Okay. Das ist normal. Also ja, ich glaube 160 in der Woche und 245, glaube ich, am Wochenende. Mhm. Dann haben wir aber sehr viele Konzerte. Mhm. Wir haben viele Messen, aber sehr viele kleine Messen. Da kann man immer so ein bisschen Aufschlag nehmen, so 20 bis 50%. Mhm. Also klein, ich weiß, für manche, die halt nicht in Hannover sind in der Gegend, ist das schon viel. Aber wir können halt bei Messenächten bei der Wohnung 900 Euro nehmen.
Okay. Das, wie viel, also pro Nacht. Das Jahr hat 365 Tage. Wie viele Tage im Jahr ist die?
Wir haben die erst seit Ende März letzten Jahr schnell noch vor der Hannover Messe voll fertig gemacht. Ich glaube, die liegt bei auf jeden Fall über 70% Auslastung.
Wow. Okay. Okay, jetzt ganz grob, was schätzt du, ist das Mehrertrag? Also so, was ist das, eine was hast du gesagt? Wie viele Betten? Wird eine 2-3-Zimmer-Wohnung oder was?
8.
3 Zimmer?
Das ist ein ehemaliges Geschäft. Also auch das ist wieder mit Schaufensterfront und Wohnzimmer. Ja. Und dann noch 3 Schlafzimmer, einmal mit 2 Betten und 2 Zimmer mit 3 Betten.
Okay, jetzt nehmen wir nur mal, damit wir den Case im Unterschied. Das wäre jetzt eine normale Wohnung für Wohnen und du würdest die Langzeit vermieten. Dann würdest du was an Miete kriegen dafür?
Ja, bei 10, 11 Euro, sagen wir mal 11 Euro den Quadratmeter. Mhm. Ja, wir sind 100 Quadratmeter, also relativ schnell zu errechnen,
1100 Euro. Und du kriegst jetzt hier mit deinem Modell ein paar tausend, muss sagen.
Ja, ja, ja.
Wahnsinn, okay. Schon. Das lohnt sich fett, aber da ist Lage sehr entscheidend. Ne? Das funktioniert nur wegen der Messe, oder?
Ja.
Also das muss man
also wirklich... Ohne Messe wäre es auch schön, ja klar, keine Frage.
Ja.
Aber die Messe macht halt das, weshalb wir halt wirklich immer relativ zügig immer wieder neu kaufen konnten. Wir haben uns das nie ausgezahlt, wir haben das immer nur wieder neu reingesteckt in neue Projekte.
Okay, du hast also diesen Extrem, muss man sich vorstellen. Jetzt hast du eine Wohnung, die kannst du für 1.100 normal vermieten. Das heißt, da hast du eine Bankrate drauf, weiß ich nicht, von 1.000 oder so, irgendwie sowas um den Dreh vielleicht. Ja.
1.300.
Ja. 1.300, ja, bei der Wohnung, okay. Ja. So, 1.300 Bankrate und du machst ein paar Tausend im Monat damit, keine Ahnung, 3.000, 4.000, 5.000, je nach Monat wahrscheinlich. Und das...
Ja, ich glaube 5.000, 6.000 im Durchschnitt.
Okay, wow. Also dann kannst du im Monat mindestens mal 3.000 Euro auf die Seite tun. Ja. Der Rest fließt wahrscheinlich in irgendwie Kosten für die Bewirtschaftung und so, die sind ja deutlich intensiver.
Reinigung. Ja. Also die Reinigungsgebühr ist immer noch mal extra.
Ja.
Aber man hat ja auch noch Bettensteuer in Hannover, also Beherbergungssteuer.
Okay.
Das muss man auch noch abziehen.
Also, muss sowieso jeder extrem individuell kalkulieren, aber jetzt in deinem Case, du nimmst da von so einer Wohnung dann 3.000 weg. Und wie viel habt ihr von den Wohnungen?
Jetzt nur noch 4.
Jetzt gerade nur noch 4, ja, okay, da kommen wir jetzt gleich zu. Aber nur das, also du hast eine Zeit lang da eine richtige Cashmaschine gehabt quasi.
Ja.
Wo du.
Jetzt habe ich nur noch 2 wirkliche Cashmaschinen.
Okay. Also wir kommen gleich zu, was jetzt mit Zweckentfremdung ist, ne? Das müssen wir jetzt gleich, weil, also das finde ich auch super spannend an dem Case jetzt. Du baust hier was auf. Und dann kommt der Gesetzgeber und es passiert was dir dieses Business eigentlich zunichte macht. Und jetzt stehst du da und hast dich quasi wieder berappelt und einen tollen Immobilienbestand. Und das wollen wir jetzt gleich logischerweise erzählen. Vorher, aber jetzt das fertig erzählt, also da nimmst du ein paar tausend Euro raus mit ein paar Wohnungen. Also da weiß ich nicht, entsteht richtig pro Monat wirklich Geld, was du immer wieder nutzt, um neue Wohnungen zu kaufen. Das war eure Phase, nachdem Altersvorsorge abgeschlossen war. Und du sagst, ich skaliere dieses Modell weiter. Ne?
Ja.
Okay,
ja.
Jetzt nochmal ganz zurück kurz, damit wir da auch einen Haken dran kriegen. Diese Altersvorsorge, 5 Wohnungen. Da hast du jetzt gesagt, okay, mittlerweile ist eine halt in diesem Modell vermietet davon. Also mit tageweise Vermietung. Eine war gerade möbliert, die anderen sind normal vermietet gewesen.
Alle möbliert.
Alle jetzt möbliert mittlerweile.
Also eine war nicht möbliert vermietet, der ist aber relativ schnell ausgezogen. Mhm. Und dann haben wir die halt auch möbliert und auch Kurzzeit vermietet. Die waren alle 7 Minuten zu Fuß von der Messe entfernt.
Okay, also deine ersten 5 Wohnungen, die hast du aber gekauft in einem normalen Mietmodell. Hast gesagt, Die sollen sich einige, haben die sich von selber getragen ungefähr oder ja, so?
Okay. Außer die erste.
Okay, außer die erste. Die anderen waren quasi Mieteinnahme gleich Bankrate ungefähr.
So Pi mal Daumen, genau.
Und dann hast du immer, sobald die Wohnung leer wurde, gesagt, ich bin aber jetzt spezialisiert auf möblierte Vermietung, eventuell sogar tageweise Vermietung. Mhm.
Okay. Ja, von den 5 waren 2 vermietet. Die anderen waren leer, beziehungsweise die zweite Einheit, die wir gekauft haben, die war vermietet, aber ich habe mich die ganze Zeit gewundert, warum die nicht gekauft wurde. Der ist sogar ordentlich mit dem Preis runtergegangen. Der meinte bei der Besichtigung, ja, es wäre noch was am Preis machbar. Ich habe so, hä, bei dem Preis? Okay. Dann habe ich noch runtergehandelt, wenn er schon so einladend erzählt. Die war halt vermietet für 270 Euro kalt. Was ich dann später gesehen habe beim Mietvertrag, dass ein gewerblicher Mietvertrag war und beide Seiten 3 Monate Kündigungsfrist hatten. Und dann habe ich halt direkt gekündigt.
Okay.
War meine erste Amtshandlung.
Ja. Okay, das heißt, du hast eigentlich dann relativ schnell quasi die Wohnung umgebaut in dein Modell.
Ja.
Okay, jetzt kaufst du weitere Wohnungen, logisch, macht Sinn in der Position, in der du bist. Und dann kommt, also erstmal Corona war hart für dich, ne? Wegen deines Incomes vom Kosmetikstudio.
Ja.
Erzähl mal.
Ja, es war richtig hart. Also ich hatte Geschäft 3 2019 eröffnet im Sommer. Und 2019 war echt ein gutes Jahr. Also eigentlich wirtschaftlich mein bestes Jahr in der Kosmetikbranche. Deswegen war es auch so entspannt, nochmals weiter zu wachsen. Ich hatte mal schon aber da muss ich eigentlich noch ein zusätzliches Gewerbe anmelden. Nee, es läuft alles über die eine Hauptfiliale. Okay. So, und dann kam Corona und dann hieß es, ja, es gibt ja sofort, also erstmal wurden wir geschlossen. Und dann hieß es, ja, es gibt ja Soforthilfe. Das zu beantragen war schon echt ein Krampf, weil die Seite immer abgestürzt ist. Und dann gab es in meiner Größe 5.000 Euro pro Monat an Soforthilfe. Und diese 7 Wochen haben mich aber fast 6-stellig gekostet.
Weil also ein Kosmetikstudio kann logischerweise keinen Umsatz mehr machen, in dem Moment, wo die Leute nicht mehr rausgehen dürfen.
Nein.
Du hast aber die Kosten weiterhin
ja, gemietet. Für 3 Geschäfte, Personal, also es gab Kurzarbeitergeld, ja. Das habe ich auch bekommen, deswegen, das könnte man nochmal abziehen, aber trotzdem hat das wirklich die Rücklagen, die ich für 2019, für das gute Jahr hatte, für Finanzamt, war halt direkt zack, bumm, weg. Ganz schnell geguckt, okay, haben wir jetzt einen ganz schnellen Kredit aufgenommen, um irgendwie klarzukommen, zu überbrücken. Dadurch, dass ich nur ein Gewerbe angemeldet habe für 3 Filialen oder dachte, es reicht, vorletztes Jahr 2024 hieß es, sie müssen jetzt mal rückwirken, sie müssen ein Gewerbe anmelden für die anderen 2 Filialen. Mhm. Also, ja, danke. Dann hätte ich wahrscheinlich die Hilfen 3-mal bekommen. Aber ich habe halt nur mit 5.000 Euro pro Monat bei 3 Geschäften, das hat ja nicht mal die Miete von der höchsten Filiale getragen, geschweige denn die anderen Kosten wie Leasing oder so. Also das war auch ganz wild, das war eine ganz wilde Zeit. Und man stand da wirklich vor dem Nichts. Also war wirklich so, und jetzt?
Okay, und wie bist du rausgekommen?
Immobilien, Kredit, mein Mann. Also ich habe komplett von meinem Mann gelebt. Es gab ja die Soforthilfen, war ja nicht dafür, dass man davon leben konnte.
Was macht dein Mann, wenn ich was habe?
Jetzt nur noch Immobilien, aber vorher im IT-Bereich.
Angestellter im IT-Bereich?
Ja.
Okay. Und ja, damit quasi ein unbefristeten Arbeitsvertrag erstmal und weiter Income gehabt? Okay, ja. Ja, gut.
So konnten wir halt weiter unser Haus bedienen, was wir damals gebaut haben. Wir konnten davon leben. Somit war das alles fein. Aber ja, das Minus auf meinem Geschäftskonto, das hat mich jetzt nicht so richtig positiv gestimmt, dass da so viel schief gelaufen
ist. Okay, und in der Corona-Zeit, wie liefen die Immobilien? Hast du da Probleme gehabt? Weil du musstest ja bei der Kurzzeitvermietung, also Messen gab es ja nicht zu der Zeit.
Nee, aber trotzdem gab es Geschäftsreisende.
Ah ja,
okay. Es gab immer noch Leute, die ihre Familien besucht haben. Das konnten wir auch gar nicht nachverfolgen, wer ist jetzt geschäftlich gefahren und wer nicht. Also wir fahren ja nicht vorbei und gucken, ob Kinder mit dabei sind. Von daher
also ja, du ist hattest das super
weitergelaufen.
Was hattest du denn für einen Bestand? Irgendwie 7, 8?
11. Nee, Moment, es waren nur die 5 Einheiten. Es waren nur die 5.
Beginn von Corona?
Ja, ich dachte auch wirklich, okay, dann war es das, 2020 können wir nicht weiter wachsen. Das war in dem Moment mein Denken, okay, das Thema hat sich jetzt erstmal erledigt, weil wir werden nicht mehr nicht mehr kreditwürdig sein.
Ja, ich weiß auch
noch.
Und
dann haben wir 2020 dann doch 6 Einheiten noch gekauft.
Ja, Ja. Okay, und dann auf 11 hoch. Und diese 11 waren gemischt vermietet. Wie waren die vermietet?
Gemischt. Also wir haben, Moment, ich muss mal kurz überlegen, wir haben im Mai 2020 die erste, da ist die eine, die wir als erste als Ferienwohnung gemacht haben, ist frei geworden. Die haben wir dann als für 3 Monate an Monteure vermietet.
Ah, ja.
Das war so, ich wollte daraus eigentlich eine WG machen.
Ja.
Und dann dachte ich mir so, ja, und an einem Treppenhaus, mein Stiefvater so, Nicole, das sind Handwerker, das sind Monteure. Mhm. Und dann hat er die angesprochen, irgendwie versucht da irgendwie mit denen zu kommunizieren, ob die noch eine Wohnung suchen. Und dann habe ich da 5 Einzelbetten reingeknallt. Ach, und dann haben die ja drin geschlafen. Also, weil noch, ja, die meinten, ja, aber ich brauche die bis Freitag. Und ich so, scheiße, das ist Mittwoch. Und ich meinen Mann angerufen, sage ich, ich weiß, du hast morgen Geburtstag, aber wir müssen die Wohnung fertig machen.
Ja.
Also haben wir nichts Schönes gemacht, sondern haben die ganz schnell eingerichtet. Er hatte an dem Tag frei und dann.
Wenn du es eh gerade Christine, die mit dir im Vorfeld gesprochen hat, hat mir erzählt, du hast noch unter Wehen irgendeine Besichtigung gemacht, wo schon dein Kind auf dem Weg war.
Ja.
Das ist voll verrückt.
Das ist echt. Ja. Ich habe letztes Jahr mir quasi so eine Schwangerschaftsbeschäftigung gesucht. Habe dann noch ein paar mehr Familienhäuser gekauft und das eine davon, 5 Einheiten, wurden von innen komplett neu, also wirklich komplett neu gemacht.
Ja, ja. Also das ist Leidenschaft. Wahnsinn. Okay, jetzt. Wir haben Corona. Jetzt haben wir verstanden, was das für ein Problem ist und wie du da durchgesegelt bist. Du gehst hoch auf 85 Betten. Machst wirklich Cash jeden Monat, kannst deshalb auch auf 85 Betten hoch, weil du quasi immer wieder den Cash machst und dann wieder neue Wohnung kaufst und so weiter. Das läuft bis 2022 ziemlich gut und dann kommt das Zweckentfremdungsverbot. Erklär uns mal, was die liebe Stadt quasi da macht in dem
Moment. Das kam jetzt letztes Jahr im Juli, also 2024.
Jetzt kam 2024 erst, ich dachte
2021. Ja, im Juli. Also ist es in Kraft gesetzt. Also da war dann durch.
Ja.
Wir haben 2023 alle Einheiten beim Architekten abgegeben für eine Nutzungsänderung und ja, was soll ich sagen? Also wir haben vorletztes Jahr 24, wir haben super oft nachgefragt, was ist denn nun? Weil wir haben in einem Haus, habe ich gesagt, da machen wir nur eine Wohnung, weil wir haben 7 Einheiten, nee, hatten mehrere Einheiten. Wir da schon 7
gegeben? Nicole, ich glaube, wir müssen ganz kurz mal erklären für Leute, die zuhören, was das ist. Also es gab eine, das ist in jeder Stadt auch unterschiedlich und jede Stadt kann das unterschiedlich handhaben, da gibt es unterschiedliche Regeln, aber es gab in sehr vielen Städten Zweckentfremdungsverbote, wo man quasi sagt, hey, wenn du eine Wohnung hast und du nutzt sie eigentlich für Airbnb und Booking, dann darfst du das nicht, weil das entspricht nicht dem ursprünglichen Zweck und da entziehen wir dem normalen Mietmarkt Wohnungen. Das wollen wir nicht und deshalb fangen wir jetzt an, das zu verbieten in gewissen Gebieten, ja, unserer Stadt und sagt dann Hannover quasi, hier, das kommt und dann hat man Zeit bis 2024. Was du beschreibst auch noch, du hast schon Umnutzungen durch, das heißt, du bist eigentlich gar keine Wohnung mehr, sondern du bist schon ein Gewerbe, wo du eben diese Art der Nutzung machen darfst. Nein, du schüttelst den Kopf.
Nee, wir haben... Also wir haben die beantragt und dann, das waren in einem Objekt, da waren, wie gesagt, 7 Einheiten gehörten oder gehören uns und da habe ich gesagt, eine reichen wir ein und dann gucken wir mal, ob das überhaupt funktioniert, weil so eine Umnutzung halt auch viel Geld kostet, ne? Also zwischen 2,5 und 3,5 kostet sowas pro Einheit. Und dann haben wir eine Einheit in dem Objekt, alle anderen hatten wir schon alle eingereicht. Eine wurde genehmigt, das ist die zweite Einheit, die wir gekauft haben. Und ja, dann kam es vorletztes Jahr, Ende Juli haben wir dann gefragt, wie schaut es denn, also wir haben oft nachgefragt, wo stehen wir jetzt, ne? Also weil es gab vom Bauamt, also die haben das wirklich so in die Länge gezogen. Und dann kam im Juli, hat unser Architekt mit denen telefoniert und telefonisch hieß es, ja, es geht durch, Ende August haben sie die Genehmigung vorliegen. Dann sagt er, ja, wir hätten hier noch 6 weitere, die eingereicht werden müssten. Sagt sie, ja, ich habe es jetzt gerade auf dem Schreibtisch, machen Sie es schnell, reichen Sie mir ein, dann geht das alles alles zusammen dann durch. So, wir dann natürlich auch ganz schnell wieder viel Geld ausgegeben, wenn man so 2.500 rechnet, mal 6, das tut halt echt dann nochmal kurzzeitig weh. Vor allem dann kam nichts und es kam nichts und es kam nichts. letztes Jahr erst, also nochmal, ich glaube ein Dreivierteljahr später hieß es, nee, wird nicht umgenutzt, weil, keine Ahnung was, also irgendwas war mit Stellplätzen, es war Stellplätze, Ausrede, also es war immer irgendwelche, die haben es so weit in die Länge, mal richtig gemerkt, die wollen es in die Länge ziehen, weil sie wussten, die Zweckentfremdungssatzung kommt und dann stehen wir halt blöd da. Mhm. Ja, und so war es dann auch. Also es wurden alle abgeschmettert. Ja, wir haben da auch, wir sind immer noch, wir haben beim Bauamt gesessen mit unserem Architekten, haben mit denen das diskutiert, welche Vorteile es dadurch ja auch hat und dass wir es halt sehr professionell aufgezogen haben und so weiter. Damals, ja, wir überlegen mal, auch eine Übergangsfrist von 2 bis 4 Jahren war im Gespräch. Wollen sie alles nicht. Jetzt sind wir gerade immer noch dabei, mit einer Anwältin darum zu kämpfen, um eine Übergangsfrist von 2 Jahren wenigstens. Und ja, aber wir haben jetzt eigentlich ab dem 1.5. jetzt alles möbliert, dauerhaft vermietet.
Genau, genau. Also wir jetzt, also brutal hart. Du hast eine Cashmaschine gebaut mit tageweiser Vermietung. Das ist ja wirklich unternehmerischer Mut. Und also offensichtlich ist der Bedarf da bei der Messe Hannover. Ja. Also finde ich einfach traurig, ne? Dieser unternehmerische muss auch jeder mal, es ist nicht einfach, ne? Es hört sich so an, wie ja, man druckt da ein paar tausend Euro im Monat, ist überhaupt nicht einfach, weil das ist keine normale Vermietung. Du musst wirklich bereit sein, auch ein Risiko zu gehen. Du musst verstehen, warum eine Messe so funktioniert und dass du da eine Lage hast, wo du das machen kannst und so. Das ist also, das fällt nicht vom Himmel und ich habe sehr viele Leute, wie gesagt, auch scheitern sehen in so einem Modell. Das ist viel, viel unternehmerischer wie eine normale Vermietung für Altersvorsorge, Langzeit und unbefristet. Ne? Das ist was ganz, ganz anderes. So, das wird belohnt mit einer deutlichen Überrendite. Das wird dir, wenn ich so sage, unterm Arsch weggezogen quasi, ne? Weil du darfst sie nicht mehr umnutzen. Und dann wird dir die Nutzung auf diese Art und Weise quasi untersagt durch das Zweckentfremdungsverbot. Das heißt, deine Cashmaschine wird erstmal wieder einkassiert und jetzt habt ihr die sukzessive, also du weißt, 2024 tritt in Kraft und dann habt ihr die sukzessive umgebaut. Wie habt ihr das gemacht?
Wir haben eigentlich nichts wirklich gemacht, außer zu inserieren. Und,
Wo inseriert?
Ohne Makler haben wir genutzt.
Ach schön,
und, ja. Ja, aber durch euch dachten wir, probieren wir mal aus. Ja. Und das war auch wirklich eine gute Entscheidung und machen wir jetzt aktuell eigentlich immer. Also für alles.
Okay. Ja, ist ein Partner von uns. ohne-makler.net. Ja.
Ne? Mega Partner. Ja, also wirklich toll.
Kann man zentral inserieren auf allen Plattformen.
Ja. Wirklich toll. Und vor allem, wir haben in dem Objekt 7 Einheiten. Das heißt, wir haben nur 2 Anzeigen gehabt und tauschen jetzt immer nur die Bilder und ein bisschen die Beschreibung.
Inseriert habt ihr folgendes Modell. Also man stelle sich vor, eine 1- oder 2-Zimmer möblierte Wohnung oder 3 Zimmer oder auch sogar mit Schaufenster, ne, das dann zugemacht ist, oder? Das Schaufenster?
Nee, das sind wirklich normale Wohnungen.
Das sind alles
die mit Schaufenster, die sind wirklich Kurzzeitvermietung durchgegangen.
Die sind Kurzzeitvermietung durchgegangen. Okay, das sind normale Wohnungen, die sind möbliert, da stehen Betten drin, die sind quasi fertig für Wohnnutzung, da muss man nichts mitbringen, wenn man da drin wohnen will, weil das ist ja für 1, 2, 3 Tage, ich gehe auf eine Messe gemacht. Das inseriert ihr jetzt für, hier kann man 6 Monate befristet wohnen, weil man zum Beispiel als Expat nach Hannover kommt und dort eine Arbeit hat.
Genau.
Okay.
Oder übergangsweise, weil man einen Job da hat und man muss aber erstmal gucken, wo möchte ich hinziehen,
ja, dauerhaft. Ja, ja, ja.
Ich möchte meine Familie nachholen und so weiter. Dafür ist das halt auch total gut.
Okay, und das habt ihr über ohne Makler inseriert und habt, was würdest du sagen, ist da im Vergleich zu einer normalen Vermietung mehr drin? Nehmen wir wieder, sagen wir, du kriegst 1.000 Euro normal für die Wohnung, für eine Wohnung Miete.
Naja, also die Wohnungen haben nur 33 und 45 Quadratmeter.
Okay.
Das sind ganz kleine Wohnungen, 2 bis 2,5 Zimmer aber tatsächlich. Es ist sehr eng, aber sehr lukrativ gewesen, mit großem Balkon, Blick auf die Messe, 350 Meter entfernt von der Messe, war dementsprechend super beliebt, Parkplätze direkt vor der Tür, also war halt auch für Monteure, für andere Reisende, für Familien super interessant. Wir haben, also normal sind, glaube ich, 11 Euro den Quadratmeter, den man nehmen kann. Ja, und wir hatten halt im Durchschnitt 2.500 Euro im Monat an Umsatz. 2.500 bis 3.000, ich glaube 2.600, 2.700 oder sowas ist der Durchschnitt, den wir im Monat an Umsatz gemacht
haben. Von so einer Wohnung.
Auch mit den kleinen, mit 33 Quadratmeter. Mhm. Also es war schon ganz nett.
Im Monat, ihr habt die aber nicht monatsweise vermietet, oder? Sondern wahrscheinlich Halbjahr.
Tageweise, wochenweise. Manche haben auch einen Monat gebucht, aber das war eher selten.
Moment. Tageweise, wochenweise? Das ist ja jetzt nicht mehr
also
erlaubt.
Die Kurzzeitvermietung. Also, als sie noch in der Kurzzeitvermietung.
Nee, ich meine, ist das neue Modell. Wo seid ihr jetzt reingegangen?
Ab 6 Monaten.
Genau, ab 6 Monaten, was kriege ich da im Monat Miete?
Kalt sind es ein bisschen über 900 Euro.
Bisschen über 900 bei einer Bankrate von?
Unterschiedlich. Die erste, glaube ich, lag bei 450 Euro oder sowas. Man hat noch andere Zinsen. Ja. Jetzt sind wir schon ein bisschen höher.
Jetzt sind wir bei 700.
Sagen wir mal 500-600
Euro. 500-600, okay. 700 Euro, glaube ich. 900 Euro Einnahmen. Okay, genau. Weil das ist jetzt kommen wir ja zu heute, Stand 2026. 16.000 Euro Bankrate, 32.000 Euro Mieteinnahmen.
Das ist jetzt 2026, genau.
Das ist jetzt gerade aktuell. Ne, wollen wir hier ja reden.
Das ist ganz aktuell.
Was tragen diese Wohnungen dazu bei?
Sind nicht viel.
Nicht viel, sagst du.
Nein, nicht viel? Da bleibt nicht mehr viel über.
Da bleibt nicht
also mehr. Also wir haben in dem Objekt ist es so, dass wir einen Sanierungsstau haben, der auch nicht gerade gering ist. Mhm. Viele verkaufen, wir versuchen jetzt zu verkaufen. Und da werden dementsprechend Rücklagen gebildet.
Das
Hausgeld ist schon sehr hoch.
Wie viele Einheiten sind das?
Wir haben da 7. Eine haben wir aber angemietet. Also uns gehören 6 davon.
Mhm. Okay, also du hast quasi 6 Einheiten, wo du sagst, also die zahlen sich eigentlich mehr als von selbst ab, aber das musst du eigentlich alles drin lassen, weil da kommt auch Sanierung. Und da hast du irgendwann abbezahlte Wohnung in der Nähe von der Messe Hannover. Richtig. Das ist toll, super Altersvorsorge. Mhm. Aber im Hier und Jetzt zum Cashflow trägst nichts bei.
Nein.
Okay, so.
Also wirklich wenig. Na, man muss ja auch Rücklagen bilden und deswegen, also das ist, vielleicht bleiben pro Wohnung circa 100 Euro über oder so. Ja. Also viel ist es wirklich nicht.
Ja.
Vielleicht auch 200.
Ja, so. Jahrelange Reise als Immobilienunternehmer mit dem Ergebnis wirklich tolle Altersvorsorge, muss man sagen. Ne? Die erste, die wir gerade gehört haben, dein Projekt Altersvorsorge, dann jetzt diese Wohnung, die wir gehört haben, teilweise ja überschneidend, aber das ist eine tolle Altersvorsorge, aber das bringt dich nicht dazu, dass du im Hier und Jetzt nichts mehr arbeiten musst oder nur noch Immobilien arbeiten darfst. Nein, die nicht mehr, wegen ja Zweckentfremdungsverbot. So, ja,
davor dann war es wirklich Schwimmen.
Ja.
Schwimmen wie Dagobert Duck. Also es war wirklich,
wenn
Messe war, da ist man wirklich so, Alter, ist nicht euer Ernst, ne? Also die Wohnungen sind mit 45 Quadratmeter tatsächlich mit 700-800 Euro weggegangen.
Aber das ist ja umso krasser, deine Immobilienreise zu erzählen, weil jetzt stehst du da und sagst, ich habe eigentlich in kurzer Zeit, weil viele Leute sagen, oh, jahrelang das gemacht und das hat mal kurz fette Jahre gegeben, aber dann bringt es immer in den nichts. Doch, du hast unglaublich viel gelernt, du bist Unternehmerin geworden, du hast dich so aufgestellt, dass du jetzt sagst, und das, jetzt sind wir gespannt, wie, jetzt hast du 16.000 Euro Bankrate, 32.000 Euro Mieteinnahmen und das hast du ja offensichtlich jetzt in kurzer Zeit dir noch erarbeiten können. Wie hast du das jetzt gemacht?
Naja, zum einen haben wir immer noch ein paar Einheiten in der Kurzzeitvermietung. Nicht mehr viele, aber es sind immer noch welche da.
Wo das Zweckentfremdungsverbot nicht greift in den Lagen. Ne?
Ja, wir haben wirklich 16 Wohnungen, die dann einfach jetzt futsch sind. Mhm. Eine von den 4 ist bei uns zu Hause. Wir haben noch eine Anliegerwohnung, aber da vermieten wir nur am Wochenende. Trotzdem ist die halt automatisch, da ich Cashflow, reiner Cashflow, ne? Also wir haben ja nicht wirklich viel an Kosten, außer dass die Reinigungsfirma ab und zu mal vorbeikommt. Ja, also durch die, wir haben halt immer die Mieten angepasst. Wir haben auch dafür gesorgt, dass die Kurzzeitvermietungen, dass die möblierte Vermietung, dass das immer alles positiv bleibt. Wir haben leider ein paar Wohnungen, ich glaube 2, die sind nicht Cashflow-positiv. Das ist auch wie in der Zweckentfremdungssatzung, da hatten wir kleine Wohnungen gekauft mit 26 Quadratmeter. Und bei der einen dachte ich, bei 21 Quadratmeter, weißt du was, ich hätte echt mal Bock drauf, 8% zu tilgen. Ich will das Ding nach 10 Jahren weghaben. Mhm. Ich weiß, das soll man nicht machen, aber ich wollte es einfach mal so für mein Gefühl, wollte ich das irgendwie haben. Mhm. Ich weiß auch nicht. Aber ich bereue es auch nicht. Also jetzt, klar, gucke ich es mir an, denke so. Aber es trägt sich trotzdem. Die Leute sind bereit, über 20, 25 Euro pro Quadratmeter Kaltmiete zu bezahlen, nur weil es möbliert ist und weil halt Wohnungsmangel herrscht. Und trotzdem, so konnte man sich das aufbauen. Warum auch nochmal 16.000? Ich habe mein erstes Kosmetik, also nicht mein erstes, aber von den 3 Instituten, habe ich 2 ja zugemacht. Und das erste, was ich zugemacht habe, die hatte ich 14 Jahre, die Filiale. Und da haben immer meine Kunden, sag mal, war das meine Wohnung? War das meine Wohnung? Und als ich dann gekündigt habe, sagt meine Vermieterin, ach, Frau Dudaka, ist so schade, dass Sie gehen. Ich werde nie wieder so eine tolle Mieterin haben. Und da habe ich meinem Mann das erzählt, sag ich, ho, ho, ho. Und dann sagt er, ja, frag sie doch, ob wir Kurzzeitvermietung machen können. habe ich sie angerufen, sage ich, ja, Mensch, wie sieht's denn aus? Also es ist halt, man kommt rein, es ist halt wieder wie ein Ladengeschäft mit Schaufenster, aber kleine Schaufenster. Man hat also vor den Raum, ich habe Milchglasfolie dran gemacht von innen oder machen lassen, habe dann Wohnzimmer reingebaut, dann geht man die Treppe hoch von 3 Stufen, hat dann da 3 Betten, dann hat man noch ein Zimmer mit Doppelbetten, Einzelbett, eine Küche, wo man auf den Balkon kommt, von da aus runter, eben mitten in der City, und ich habe einen eigenen Garten von circa 80 Quadratmeter. Und somit bringen wir da 6 Personen unter. Und die Wohnung ist halt auch mega gut gebucht, obwohl sie nicht an der Messe ist, nicht mal an der Nähe von der Messe. Trotzdem unglaublich gut gebucht. Und die kommt halt auch mal mit dem Cashflow um die Ecke. Ich glaube von 2.000, 3.000 Euro im Monat. Ach,
krass, ja.
Macht die Cashflow okay. Im Durchschnitt.
Okay. Und jetzt will ich noch hinaus auf die 3 Mehrfamilienhäuser und 1 Doppelhaus. 2025 gekauft.
Ja.
Also die machen auch einen Teil des Cashflows schon jetzt aus?
Ja.
Weil das ist deshalb ja spannend, weil du kaufst sie im Hier und Jetzt Cashflow positiv. Was würdest du sagen, die 2025 gekaufte Objekte in deiner Gesamtrechnung, 16.000 Bankrate, 32.000 Mieteinnahme, wie viel tragen zu diesem Cashflow die 2025er Objekte bei? Also grob nur, ist das die Hälfte oder ist das nur ein kleines? Wie viel?
4.000.
Also 4.000 Euro Cashflow bringen die 2025 Objekte alle zusammen pro Monat.
Würde ich jetzt sagen,
okay. Ja. Okay, erzähl mal von den Objekten. Weil die sind ja ganz frisch gekauft quasi.
Ja, also wir haben, wir haben vorletztes Jahr im Immocation Festival, wir hatten das Jahr vorher schon mal, Marcells, also von meinem Mann, der Vater, der hat 2 Mehrfamilienhäuser für die Altersvorsorge gekauft und der hat aber gar keinen Bock drauf. Das ist überhaupt nicht seine Leidenschaft und da hat er uns mal gefragt, ob wir da irgendwie Interesse hätten. Also um Gottes Willen, nee, passt nicht. So, und dann waren wir beim Festival 24 und dann Martin so, jo, und wenn ihr innerhalb der Familie kauft und von Vater zu Sohn beispielsweise, gewerbesteuerfrei, und ich saß da so, sage ich, wäre vielleicht mal eine Option, wir müssen mal deinen Vater fragen. Mhm. Wir während des Vortrags direkt schon uns Notizen gemacht und dann kam noch mit Vorlassungsvormerkung, dass man die Auflassungsvormerkung, dass man die sich auch sparen kann, hat unser Notar zwar von abgeraten, wir haben es aber trotzdem gemacht.
Warum hat der von
abgeraten? Also wir haben maximal gespart.
Warum hat der von abgeraten? Ist doch in der Familie oder hat er...
Keine Ahnung, okay. Was er sich dabei, ich weiß es nicht, weil er irgendwie Erfahrung gemacht hat. Man weiß, ja, kann sein. Ja, ja. Okay, aber wir haben massiv, also wirklich maximal gespart beim Einkauf, haben den Preis, den er haben wollte, für 5 Einheiten bezahlt. Und es waren 250.000 für 5 Einheiten. Absolut Dorf, auch kein guter Zustand. Mhm. Ein bisschen über 460 Quadratmeter Wohnfläche, also ein bisschen über 500 Euro den Quadratmeter haben wir bezahlt.
Dorf.
Ja.
Okay.
Massive Nachfrage. Dann haben wir die gekauft. Wie gesagt, keine Grunderwerbsteuer.
Wie passt denn Dorf und massive Nachfrage zusammen?
Weil wir direkt an Nordstemm liegen. Nordstemm ist auch ein Dorf, aber hat eine Zuckerfabrik. Also es hat unglaublich viele Arbeitgeber dort. Und das Haus ist direkt auf der Hauptstraße, also auf der Landstraße Richtung Hildesheim. Also auch nicht weit entfernt, vielleicht 12 Minuten mit dem Auto. Aber es ist halt einfach wirklich Wohnungsknappheit da. Weil Arbeitgeber sind da, aber nicht so viele Wohnungen.
Ja.
Und vor allem nicht schöne Wohnungen. Ja. Deswegen haben wir da wirklich...
Das waren 2 von den Mehrfamilienhäusern, ne?
Wie bitte?
Das waren 2 Mehrfamilienhäuser, oder?
Nee, das ist das erste. Das ist ein also, beziehungsweise doch, das ist mit dem Anbau. In dem Anbau, also es sind im Haupthaus sind 3 große Wohnungen.
Okay.
Und im Anbau wurde 1970 gebaut. Da sind nochmal 2 Wohnungen übereinander.
Ja.
Genau. Und dachten wir, okay, da können wir eh erstmal nichts machen, haben aber vorher schon gesagt, hier hast du die Schreiben, bitte schick die raus in deinem Namen, bitte unterschreiben. 15% Mietanpassung. Problem war nämlich, dass die Wohnungen noch unter 4 Euro waren, also 3 Euro Quetsch. Und so kamen wir, glaube ich, bei der einen Wohnung waren es jetzt 4,16 Euro oder so. Das Haus ist auch jetzt dieses Jahr extrem interessant geworden in den letzten 5 Wochen. Es passiert gerade die Welt, das ist wirklich Wahnsinn da, was da sich gerade ergibt, weil wir dachten, naja gut, die werden da ja im Leben nicht ausziehen bei so einer geringen Miete, 130 Quadratmeter haben die für 480 Euro gehabt, oder 470 Euro für 130 Quadratmeter mit Garten, mit Wintergarten, mit Kamin, mit Badewanne, noch getrennter Dusche, Tageslicht, waren wir so, verdammt, die kriegen wir da im Leben nicht raus, die Leute, also dass wir jetzt, also die werden doch da nicht ausziehen. Also ja, und da haben wir gesagt, hier bitte 15%, damit wir möglichst früh anfangen, damit wir halt schnell wieder nachlegen, dass die 3 Jahre einfach schneller wieder vorbeigehen. Dann haben wir übernommen und im Anbau war eine Mieterin, die hat beide Wohnungen angemietet. Warum? Keine Fragen, warum eine einzelne Person 2 Wohnungen braucht, aber jeder so, wie er möchte. Und die hat beide Wohnungen gekündigt. Wir haben die übernommen im März letztes Jahr und im April, zu Ende April, sie hat dann Ende April die Kündigung rausgeschickt. Nachdem sie ausgezogen ist, dann haben wir noch ein kleines Agreement gemacht, dass sie hat, nee, Ende März, genau, Mitte März konnte sie das aus der ersten Wohnung schon mal raus. Die haben wir ganz schnell neu renoviert, 50% mehr Kaltmiete genommen, weil die hatte schon einen guten Mietpreis und da haben wir einfach dann gesagt, okay, 10 Euro den Quadratmeter wollen wir trotzdem haben. War auch gar kein Problem. Also ich hatte ganz viele Anfragen. Da war aber auch schon, dass die nächsten 2 Objekte in Nordstemmen schon in der Pipeline, also da war klar, das könnte was werden. Und habe dann alle Interessenten gesagt, wir haben jetzt eine Mieterin, wir können sie aber gerne kontaktieren. Wir haben ab Mai Besichtigungstermine, da haben wir ein neues Objekt.
Stark, stark. Du hast an diesem Standort weiter zugekauft, nicht mehr vom Papa deines Mannes, genau, sondern am Markt noch zugekauft.
Ja.
Was du gerade erzählt hast.
Immometrika.
Entschuldigung, ich wollte nur ganz kurz sagen, was du gerade noch erzählt hast, passiert so oft. Ne? Man guckt sich Wohnungen oder vor allem eben Mehrfamilienhäuser, sieht dann Mieterlisten, denkt dann, ja, okay, ja, Mist, ne, die haben natürlich noch sehr geringe Mieten, wenn ich die dann über x Jahre und so weiter nach gesetzlichen Vorgaben anheben kann, ja, dann komme ich mit dem Case vielleicht ganz gut klar, aber eine Rakete ist es irgendwie nicht, ne? Und so muss man auch rangehen und ich glaube, das ist auch die richtige Sichtweise, die richtige Denke, weil das kann ja genauso passieren und wir haben auch Häuser, gerade in München zum Beispiel, wo die Mieter schon extrem sticky sind, ne? Weil da ist das Problem halt extrem groß und da muss man auch wirklich vorsichtig rangehen. Aber die Realität zeigt, wenn ich über unseren ganzen Bestand gucke, es passiert immer viel mehr Mieterfluktuation, als man am Anfang annimmt. Und plötzlich steht man da, oh, da ist ja noch eine Wohnung leer geworden. Oh, da ist ja noch das passiert. Oh, der Mieter, der will im selben Haus aber eine frisch renovierte von uns umziehen und zahlt gerne die Marktmiete. Oh, siehe da, wir haben die Miete auf das Objekt verdoppelt oder 50% obendrauf gemacht. Sensationell, der Case. Das ist so oft passiert durch sukzessive Entwicklung. Man kann nicht so richtig immer damit planen, aber über die große Zahl kann man sich irgendwann mal drauf verlassen, dass da schon ein bisschen was passiert.
Ja, es ist Wahnsinn. Also bei uns ist halt, wir haben die ja jetzt wirklich genau ein Jahr und die eine Mieterin, die ja beide Etagen, da haben wir die oberste, haben wir halt schon abgenommen, die untere, dachte ich mir so, pff, da ist noch mehr zu tun. Mhm. Am Ende kam raus, da ist, als wir dann die Übergabe wirklich hatten im Sommer, da war ich ja nun mal schon ordentlich hochschwanger, da war klar, okay, da haben wir ein dickeres Problem, habe ich mir einen Baugutachter geholt und dann sind wir da durchgegangen und also wir haben die jetzt komplett entkernt. Mehr habe ich gesagt, letztes Jahr machen wir nicht, also einfach erstmal um den Gestank rauszukriegen. Es hat so nach Katzenurin gestunken, das ganze Haus, also es ging sogar, das zog in die Wohnung der Mieterin, der die oben gewohnt haben. Weil ich gesagt, ey, komm, wir entschlachten jetzt schon mal und dann machen wir Schlachtplan. Dann sage ich nur, ich war letztes Jahr mit den anderen Mehrfamilienhaus so beschäftigt, dass ich gesagt habe, das tue ich mir jetzt nicht noch an, die kleine Wohnung. Das machen wir jetzt dieses Jahr, 2026. Und deswegen habe ich mich da jetzt nicht drum gekümmert, letztes Jahr großartig.
Also das heißt, man kann zusammenfassen, Projekt Nordstetten, das war jetzt ein sehr erfolgreicher Aufschlag eigentlich. Ne? Das heißt, du hast deine Altersvorsorge gebaut, wie wir es gerade gehört haben, über die Jahre. Du hast dort noch ein paar Restbestände, die auch in der Sondervermietung noch sind und die für euch gut funktionieren. Und ihr habt mit Nordstetten einen neuen Standort aufgemacht, wo ihr natürlich günstiger unterwegs seid als in Hannover und Cashflow Mehrfamilienhäuser jetzt habt.
Ja. So, also der durchschnittliche Quadratmeterpreis beim Kauf liegt eigentlich bei 1.500 bis 2.000, also 1.500 so im Malerten, bei diesem kleinen Dorf nebenan und in Nordstemmen ist 2.000 Euro. In Nordstemmen, wir haben Verkäuferdarlehen noch aufgenommen von 50.000 bei meinem Schwiegervater, weil der hatte ja dann Geld. Mhm. Das Ding war abgezahlt oder fast abgezahlt. Konnte steuerfrei verkaufen und dann haben gesagt, hier, wir hätten gerne Geld. Zahlen die auch gute Zinsen, damit das nicht in die Aktien reinpackt. Und konnten damit die nächsten 2 Mehrfamilienhäuser, das sind 2 Mehrfamilienhäuser auf einem Grundstück in Nordstemmen. direkt auf der Hauptstraße und da konnten wir dann kaufen, nahe Bahnhof, also super. Das eine Haus war komplett vermietet mit 6 Einheiten und das andere war komplett leer mit 5 Einheiten. Mhm. Und da haben wir gesagt, okay, die Kreditrate wird schon komplett von dem Haus, was vermietet ist, obwohl da der Quadratmeterpreis bei 5 € lag, schon komplett gezahlt. Das heißt, alles, was wir jetzt an Sanierungskredit aufnehmen für das Haupthaus, also für das leere Haus, ist quasi dafür plus der Rest ist Cashflow. Aber wir wussten, okay, es kann nicht wirklich schiefgehen. Dadurch, dass die 6 Einheiten, 3 davon von den 6 Einheiten ist an den Landkreis Hildesheim vermietet, da packen wir mal Flüchtlinge rein. 2 Einheiten leider, da geht's auch gerade richtig rund, die haben daraus Vereinsräume gemacht, also leider Umnutzung von Wohnraum in Vereinsfläche. Problem ist, es ist ein altes Fachwerkhaus, niedrige Deckenhöhe, da müssen wir jetzt mal gucken, weil da kam vorgestern die Kündigung für beide Einheiten. Also dieses Jahr wird nicht langweilig.
Ja. Ja, sehr gut, aber so entsteht Cashflow, so entstehen Werte, ne? Also das ist halt
total.
Schön, dass es dir so viel Freude macht. Also du berichtest hier von Geschichten, wo man ja auch denken kann, ah ja, das ist natürlich in der täglichen Abwicklung sicherlich auch anstrengend und nervig, aber dir macht's Freude, so wirkt es.
Ja, ich muss aber sagen, das, was mir keinen Spaß macht, habe ich an meinen Mann abgegeben.
Ja, okay, sehr gut. Habt ihr eine gute Aufteilung gefunden, ja?
Ja, ich habe alles, was mir Spaß gemacht hat. Also ich habe mich eigentlich um alles immer selber gekümmert, bis zur Geburt von unserem ersten Sohn und habe dann immer mehr an ihn abgegeben. Und jetzt so die Verwaltung, so das, was einfach nicht Spaß macht, das habe ich an einen abgegeben. Ich bin halt diejenige, die halt letztes Jahr, also das ging ja auch gar nicht anders. Er war es im Büro, hatte nicht die Möglichkeit, da regelmäßig auf die Baustelle. Ich bin letztes Jahr jeden Tag also mindestens 5-mal in der Woche auf der Baustelle gewesen. Habe die ganzen Handwerker-Trupps da rangezogen und das ist alles ausgewählt. Und die Mieter, 4 von den 5 Einheiten sind durch die Vermietung von der Zwei-Zimmer-Wohnung im Nachbarort gewesen. Die habe ich ja alle nochmal angeschrieben. Dann sind die alle gekommen und 4 davon haben sich dann Wohnungen schnappen können. Und die letzte haben wir dann über eine Facebook-Gruppe. Notstemmen-Facebook-Gruppe haben wir wir haben hier noch eine Wohnung frei. Und die hatte sich darauf gemeldet und das war's.
Ihr macht das, also ihr beide macht nur noch das. Ihr macht nur noch Immobilien.
Seit November, ja. Mein Mann ist in Elternzeit gegangen im November. Mein Mann wird auch nicht zurückkehren in seinen Job. Und von daher, ja.
Finanzierung? Wird jetzt
mit Sicherheit sehr schwierig bei der Bank, aber...
Wollte ich gerade darauf hinaus, das Kapitel steht euch noch bevor quasi, ne? Dass ihr als euer Gesamtportfolio dann bewerten lassen müsst und ihr müsst quasi eure Bonität aus euren Immobilien heraus beweisen und habt nicht mehr die finanzielle Energie einer Anstellung oder einer Bonität einer Festanstellung, ne? Die ist natürlich auch sehr wertvoll. Man kann aber ohne die weitermachen, haben viele vor euch auch getan, werdet ihr mit Sicherheit auch schaffen. Wenn wir in 5 Jahren wieder einen Podcast machen, was glaubst du, erzählst du dann?
Ich werde keine einzelnen Wohnungen mehr haben, außer unsere eigenen ersten. Wir haben den Fehler gemacht? Ich hab mich das Mindset oder nicht das Wissen gehabt, ich habe nicht mal nachgefragt, ob ich alleine finanzierbar gewesen wäre. Und weil Selbstständige kommt man eigentlich, tritt man einfach wirklich gegen eine Mauer. Da ist man bei der Bank jetzt nicht so gern gesehen. Deswegen habe ich nie angefragt, aber wir haben die Ehegattenschaukel. Die Möglichkeit haben wir nicht. Aber ich habe gesagt, welche Möglichkeit wir haben, dass wir in 3 Jahren anfangen, unsere Wohnungen hoffentlich dann noch steuerfrei zu verkaufen. Und mit jeder Wohnung durch die getilgte Summe plus dem Zuwachs an Wert, wollen wir das Geld nutzen und davon immer ein Mehrfamilienhaus, also aus jeder Wohnung ein Mehrfamilienhaus nehmen, kaufen, beziehungsweise mal 2-3 Wohnungen zusammenpacken und daraus ein größeres Mehrfamilienhaus finanzieren und das dann immer im Wechsel, dass wir dann quasi in 13 Jahren anfangen können, dann nochmal die Ehegattenschaukel zu spielen. So ist jetzt der Plan. Das heißt, dann wird es natürlich ganz schnell hochgehen. Jetzt die 2 Jahre schätze ich jetzt einfach mal, die nächsten 2 Jahre werden jetzt einfach noch nicht so leicht bei der Bank. Da müssen wir mal gucken, ob wir mit Geschäftspartnern was machen, weil Bock haben wir, die Energie haben wir haben die Zeit. Nur jetzt wird es halt bonitätsmäßig bei der Bank schwieriger. Das ist einfach, weil ich jetzt gerade nicht arbeite, mein Mann, man arbeitet als Unternehmer immer, aber ich arbeite jetzt nicht mehr wirklich massiv am Kunden. Ich fange jetzt wieder an, aber nur ein paar Stunden pro Woche. Aber das wird halt sich alles finden. Also da habe ich völliges Vertrauen, weil ich merke, was jetzt in den letzten paar Wochen, in den nächsten 6 Monaten, haben wir jetzt 8 Neuvermietungen, die im Hause stehen. Wir haben, ich glaube, das war Wohnung 5 und 6. Die haben an einem Haus gekauft, oder an einer Hausgemeinschaft. Da ist der jetzt im Dezember verstorben, der Mieter. Und jetzt haben wir letzte Woche Montag die Schlüssel bekommen, endlich. Und massiver Alkoholiker. Die Wohnung war nicht wirklich gepflegt. Jetzt wird die komplett, wurde jetzt komplett entrümpelt, wird jetzt renoviert und auch da können wir die Miete verdoppeln. Die Wohnung haben wir blind gekauft damals. Ich konnte nicht sagen, wie die aussah. Ich habe einfach gesagt, Schatz, wir kaufen die. Ich habe den Preis gedrosselt, weil ich gesagt habe, 33 Quadratmeter, was soll passieren? Maximum 10.000 Euro, weil das Haus ist von 95. So viel kann da jetzt nicht passieren. Sag ich, selbst wenn die ganzen Fliesen von der Wand gefallen sind, sag ich, mit 10.000 komm mal gut klar. Hat die 10.000 runtergehandelt, die Wohnung habe ich für 37.000 gekauft. Jetzt wird die, nachdem wir sie jetzt renoviert haben, also wirklich nur Wände, Fußboden, eine neue Küche reingemacht haben, wird die das Doppelte wert sein.
Man spürt förmlich deine Transformation. Also man kann spüren, hätte man sich mit dir 2018 unterhalten, redet man mit einem komplett anderen Menschen und anderen Immobilienunternehmer wie jetzt.
Total.
Nicole, vielen Dank fürs Erzählen deiner Geschichte. Mega, mega spannend. Ja? Und wir machen den Podcast in 5 Jahren wieder. Bis dann. Ja. Ciao, Nicole. Danke dir.
Tschüssi, Marco.